Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und ich bin Jan Kubong.
Und wir wollen über Metal reden.
Und diesmal mit unserem Gast Jan über Metal in der DDR. Denn Jan Kubong ist Journalist und moderiert den Podcast Iron East, dessen zweite Staffel gerade erschienen ist. Und zwar noch, glaube ich, nur in der ARD-Audiothek. Aber die erste Staffel könnt ihr euch schon bei Spotify und überall anders anhören. Und ich nehme an, die zweite kommt auch demnächst auf den Streaming-Portalen, oder?
Ja, da gehen wir mal von aus. Ja.
Sehr schön. Genau, dann Jan, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, du hast es schon gesagt, Martina, ich bin Musikjournalist, tatsächlich bei MDR Kultur, dem Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, und bin eigentlich so verantwortlich für das, was man ja Erwachsenenmusik nennt. Also Neil Young, Bob Dylan, so die Preisklasse, sage ich jetzt mal. Also alles, was ein bisschen älter ist, habe aber ein großes Herz für junge Bands. Habe eine eigene Sendung, die heißt die MDR Kultur Studio Session, wo ich immer junge Leute, junge Bands einlade zu mir ins Studio. Die spielen ein paar Songs und wir reden über das Leben und die Musik. Also ich bin musikalisch sehr breit aufgestellt. Wo ich überhaupt nicht aufgestellt war und ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, ist tatsächlich der Heavy Metal.
Das ist echt lustig. Und hättest du es nicht mehrfach erwähnt, wir haben natürlich diverse Folgen, jetzt zugegebenermaßen nicht alle gehört. Mehrfach hast du eben erwähnt, dass du gar nicht selber vom Metal kommst, aber die Tiefe und der Zugang dazu, die war da. Also das hat uns auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen.
Oh ja, das war ein Kompliment, da sage ich danke.
Genau, aber wir fangen vielleicht erstmal, bevor wir gleich wirklich so den Deep Dive Metal in der DDR machen, vielleicht erstmal so bei uns an. Das Thema Metal in der DDR passt ja total gut in unser Blechkonzept, weil wir auch schon ja viel über soziopolitisch-kulturelle Sachen geredet haben. Aber wir sind ja ein bisschen jünger, so in der Hinsicht, dass wir, glaube ich, das ganze Thema DDR, Ostdeutschland ja eher am Rande mitbekommen haben. Ich kann ja mal anfangen. Ich bin Jahrgang 83 und ich erinnere mich noch an den Mauerfall im Fernsehen. Meine Eltern haben im Hamburger Umland ja gewohnt und waren, ich sage ja immer, fernsehferne Pädagogen, aber am 9. November 1989 wurde der Fernseher in die Küche gestellt, damit man da den ganzen Tag Fernsehen gucken konnte. Und da erinnere ich mich noch dran. Und dann in den ganz frühen 90ern waren wir in Franken, in den Bergen, da in Haßbergen im Urlaub. Und ich weiß noch, dass mein Vater mich dann damit an den damals ja schon verwaisten Todesstreifen genommen hat und Steine gegen den Zaun geworfen hat und mir vorher so viele Horrorgeschichten über Grenzpolizisten erzählt hat, dass ich als kleines Kind halt dachte, da ist garantiert noch einer irgendwo versteckt und erschießt uns gleich und große Angst hatte und eigentlich wieder zurück nach Bayern wollte.
Ja, meine DDR-Erfahrung war, ich bin 86er Jahrgang und ich weiß schon noch, dass ich noch vor der Wiedervereinigung in die geöffnete DDR sind wir mit der Familie einmal gefahren. Ich weiß nicht, ob wir Verwandte, Bekannte, Freunde irgendwie in Ostberlin hatten oder so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es auch kurz vor einer Wahl war und nachdem es hieß, wir fahren in die DDR, und ich wohl schon so ein bisschen was lesen konnte oder so. Und ich fragte dann, wann fahren wir in die SPD? Weil das auf den Wahlplakaten stand. Das war für mich halt irgendeine abstrakte Abkürzung. Punkt.
Die Deutsche Demokratische Republik. Ja, Martina, Grenzstreifen, Todesstreifen, das ist natürlich auf alle Fälle eine Erfahrung, die ihr glücklicherweise nur vom Gucken gemacht habt. Mhm. Bei mir war es ein bisschen härter. Ich bin tatsächlich noch im November 89 zur ruhmreichen Nationalen Volksarmee eingezogen worden.
Krass.
Und mein erster Berufswunsch war, ich wollte eigentlich Kunsterzieher werden. Und da musste man in der DDR so Aufnahmeprüfungen machen, Eignungstests machen. Und die hatte ich mit Bravour bestanden. Und das Wehrkreiskommando fragte mich denn, wo ich denn zur NVA hin möchte. Und ich habe zu denen gesagt, pass mal auf, ist mir völlig wurscht. Ich möchte bloß nicht an die Grenze. Und jetzt könnt ihr mal dreimal überlegen, wo ich gelandet bin.
An der Grenze?
An der Grenze. Und dort habe ich, und das hat mich für mein späteres Leben wirklich geprägt, und deshalb habe ich auch so eine Aversion gegenüber Grenzen, das ganze Grauen tatsächlich auch gesehen. Und diese ganze Maschinerie, mit der dort Menschen gezwungen wurden, zu bleiben, wo sie eigentlich möglicherweise nicht nur alleine bleiben wollten. Und das ist ja eine Sache, die tatsächlich in der ersten Staffel von Iron East eine ganz, ganz große und wichtige Rolle auch spielt, um zu verstehen, wie hat denn Heavy Metal in der DDR, also diese wilde Musik, diese freie Musik, wie hat das denn überhaupt funktioniert in einem Land, was sich de facto ja verweigert hat einer Offenheit? Und ich weiß, dass gerade in Ostdeutschland auch viele Menschen sitzen, die sagen, das Wort Diktatur trifft es nicht. Ich sage knallhart, also wenn nicht das Wort Diktatur, was dann, was wir dort hatten? Mhm. Also das Demokratische im Staatsnamen war ein Witz und eine Farce, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Insofern kann ich verstehen, dass dein Vater dir, Martina, da auch wirklich Horrorgeschichten erzählt hat.
Ja.
Weil diese Grenze, die taucht auch tatsächlich, fällt mir jetzt, wo du das sagst, die taucht ja in der zweiten Staffel auch ganz extrem auf in der Geschichte von Depressive Age, wo erzählt wird, wie Jan Lubitzky fliehen will und über die Grenze machen will und was das für ein Unternehmen war. Also insofern habt ihr großes Glück gehabt, dass ihr das so am Rande nur gesehen und beobachtet habt, aber man kann nicht oft genug den Finger heben und kann sagen, Leute, das machen Grenzen mit Menschen auch.
Mhm. Und das braucht man auch nicht zu idealisieren, ja.
Also wir hatten auch über ein paar Ecken Verwandtschaft in Dresden und das war halt natürlich alles lange vor meiner Zeit, aber mein Vater ist da früher dann auch, da war einer auch Musiker, hat den Noten rüber geschmuggelt, die sie irgendwie billiger so oder besser bekommen konnten und so weiter. Ich wollte die ganze Geschichte jetzt auch nicht, das nicht so ganz, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, das so leichtfertig erzählt zu haben, aber es ist halt diese Perspektive, wenn man ja damals kleines Kind war und einfach nicht so viel mitbekommen hat.
Ich glaube, das macht es einfach sehr deutlich, dass heutzutage eben halt in unserer Generation aufwärts das schon so fremd und abstrakt geworden ist. Und nun haben wir ein bisschen historische Bildung, aber es erlebt zu haben, ist einfach nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja.
Deshalb sind ja auch viele Menschen, das ist eine These von mir, die ich weiß nicht, ob die stimmt, aber es ist eine These, die ich hier habe, gerade auch in der ganzen Diskussion um Ostdeutschland, die wir jetzt gerade haben. Was ist denn typisch ostdeutsch, ist ja auch eine Frage, der wir uns ja auch stellen im Podcast. Also nicht, was ist typisch ostdeutsch, sondern was ist typisch ostdeutscher Metal oder gibt es das überhaupt? Das ist vielleicht eine Sache, über die wir auch noch reden. Dass die Menschen natürlich auch sehr sensibel sind, wenn ihn von außen jemand reinreden möchte und möchte sagen, so und so war das. Also ich halte es wirklich für eine sehr, sehr gute Idee, mit den Menschen und mit den Zeitzeugen, und davon gibt es ja noch sehr, sehr viele, auch wirklich zu reden und sich anzuhören, was sie zu erzählen zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch genauso, denn immer mit abzuziehen, was ist da Verklärung, was ist Nostalgie und was ist vielleicht auch ein bisschen Frust. Also so, ich habe da so diese These, man kann den Osten nicht ohne den Osten erzählen, aber man muss auch nicht alles glauben, was aus dem Osten erzählt wird.
Heraus. Quellenkritik, sagt der Historiker, und die ist halt auch bei Zeitzeugeninterviews extrem wichtig, weil auch der Schleier der Erinnerung, der verzerrt auch.
Ja. Da sind wir ja jetzt auch schon ganz beim Podcast und die erste Frage, die wir uns da ja auch gestellt haben, ist: Wieso hat sich der MDR tatsächlich für dieses Thema Metal im Osten entschieden? Und ja, auch warum gerade jetzt? Es gibt zu dem Thema ja auch eine Ausstellung, die jetzt immer noch läuft in Berlin vom Haus der Geschichte in der Kulturbrauerei. Gibt es einen bestimmten zeitgenössischen Grund gerade oder liegt das gerade so in der Luft?
Also warum der MDR sich dafür entschieden hat, das kann ich hier gar nicht sagen. Ich kann dir erzählen, warum ich die Idee hatte, diesen Podcast zu machen. 50 Jahre Black Sabbath war der Anlass. Debütalbum, und da habe ich ein Feature gemacht, ein 1-Stunden-Feature, weil die haben gesagt, Mensch, Kubong, du bist doch der mit den alten Männern in der Musik, mach mal was. Und Black Sabbath war eine Sache oder ist immer noch eine Sache, der ich sehr positiv gegenüberstehe, die ich ja auch eher so an der Schnittstelle Hardrock, Bluesrock verorte und so weiter. Und dort habe ich in dieser Stunde, die ich dort gemacht habe, habe ich jemanden kennengelernt, interviewt, nämlich Wolf-Georg Zadach. Und Wolf-Georg Zadach ist, glaube ich, der erste meines Wissens, der ein komplettes Buch über die Subkulturszene Heavy Metal in der DDR geschrieben hat. Das war seine Doktorarbeit. Es gibt noch eine zweite Doktorarbeit, die von Nikolai Ukonjew. Red Metal heißt sie. Die ist jetzt gerade vor 3 Jahren, glaube ich, erschienen. Die war auch ein wichtiger Grundstein und eine wichtige Hilfe für die erste Staffel bei mir. Und auch, glaube ich, für die Menschen im Haus der Geschichte in der Kulturbrauerei für ihre Ausstellung. Also der Nikolai hat da viel getan, hat da viel aufgearbeitet. Und dann kam irgendjemand an, hat gesagt, Mensch, jetzt, wenn du schon mal diesen Heavy Metal gemacht hast mit dieser ganzen Stunde, kannst du dir nicht vorstellen, ein bisschen mehr zu machen. Ich sage, boah, weiß nicht, ich bin halt doch eher so der Blueser und ich bin so der Folky und so richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Und dann kam aber dieses Interview mit Wolf-Georg Zadach Und der hat mich so begeistert in der Art und Weise, wie er von dieser Subkultur gesprochen hat. Und ich habe mich da so wiedergefunden, auch in dem, im Vergleich zu meiner Subkultur, nämlich der Blueser, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Und ich bin da wirklich ganz ohne Fan sein, knallhart als Journalist rangegangen an diese Sache.
Aber das ist ja auch, wie gesagt, echt spannend, weil es gibt dieses Konzept ja auch von emisch und ethisch, heißt das. Also wie man sich einer Szene, einer Subkultur oder einer Kultur nähert, ob man Teil des Ganzen sein muss oder ob es nicht sogar besser ist, außen zu stehen. Und da will ich gar keine Stellung beziehen. Wir sind ja nun irgendwie schon Teil der Metal-Kultur und gucken immer trotzdem, so gut es geht, aus der Vogelperspektive da drauf. Aber aus einer Außenperspektive, gerade wenn das Zielpublikum oder wie sagt man beim Podcast eigentlich, die Zielhörerschaft, egal.
Zielgruppe.
Die Zielgruppe, genau. Wenn die nicht explizit aus Metalheads besteht, ist ja auch so ein bisschen mehr Erklärung dazu sehr sinnvoll. Aber die Frage haben wir ja ohnehin. Also ich habe sie jetzt versucht schon selbst zu beantworten. Ne, wenn es beim MDR eben halt auch auf breiter Basis läuft, ist die Zielgruppe ja jetzt nicht ausschließlich Metal, ne?
Na, das war mir tatsächlich von Anfang an auch ganz wichtig, bei der ersten Staffel, dass ich gesagt habe, ja, mich interessiert natürlich schon diese Subkultur, mich interessiert auch irgendwie diese Musik. Ich hatte ja immer so Berührungspunkte auch als Jugendlicher schon durchaus auch mit dieser Metal-Szene. Mhm. Weil wenn ich auf irgendwelche Kleinstfestivals gefahren bin, da gab es zu DDR-Zeiten ja immer einen großen und bunten Mix an Bands, die da aufgetreten sind. Da wurde ja nicht geguckt, machen wir jetzt hier einen genrereinen Konzertabend, sondern da gab es eine Bluesband, eine Punkband, eine Metalband und wenn es dumm lief, noch eine NDW-Band. So. Und die haben da alle gespielt und es war eigentlich allen auch nicht egal, was da passiert ist, aber es war schon so, dass da auch eine sehr große Breite und Akzeptanz war. Also kannte ich die ja auch schon so ein bisschen, weil ich mich da auch viel rumgetrieben habe. Und viele der Probleme, die mir dann im Podcast von den Protagonisten erzählt wurden, die kannte ich aus meiner Szene, aus der Blueser-Szene. Genau eins zu eins. Und das ist das wirklich Spannende für mich, wir die ganzen Probleme, aber auch die Freuden, die das Aufwachsen als Jugendlicher in der DDR mit sich brachte, die konnten wir durch diese Heavy-Metal-Brille betrachten und die waren aber eigentlich bei den Gruftis die gleichen, die waren bei den Bluesern die gleichen. Es gab immer so sicherlich Spezialprobleme, sage ich jetzt mal. Ja, die Punks waren Stasi-mäßig immer ein bisschen weiter im Fokus als die Metaller. Aber insofern war das auch so ein super Brennglas, so eine super Lupe.
Ja, total spannend, was du da sagst, denn wenn du jetzt von den Bluesern sprichst, im Vergleich zu den Metalheads oder Heavies, wie sie ja genannt wurden, wenn ich genau das richtig aufgeschnappt habe, gibt es da dann aber noch irgendwie so ein bisschen Unterschiede, weil Metal ist zumindest jetzt eher die sehr laute, die vielleicht nicht ganz für den Massengeschmack zugängliche Musik, während so, sag ich mal, das, was in der Blueser-Szene gehört wurde, ja, da werden ja den Leuten nicht gleich die Ohren geblutet. Und Punk ist ja natürlich auch nochmal sehr, sehr schraddelig, aber dazu auch dezidiert politisch, ne?
Genau. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, für wen wir das eigentlich gemacht haben, diesen Podcast und diesen Haken nochmal zu schlagen, das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir quasi die DDR auch zeigen durch dieses Brennglas, durch diese Lupe und von vornherein auch sagen, dass jeder, der sich das anhört, lernt etwas über subkulturelles Verhalten in der DDR. Egal, ob er mit Heavy Metal was anfangen kann oder nicht. Und da war er sozusagen, hatte er das gleiche Wissenslevel wie ich. Also ich hatte auch keine Ahnung. Ich kannte diese ganzen Bands wirklich vorher null. Ich wusste nicht, wer Mosquito, Macbeth, Metall oder Formel 1 war. Hat mich auch nicht interessiert. Aber da geht's mir ja wie hoffentlich ganz vielen Hörerinnen und Hörern da draußen. Und wir wollten einfach andere Geschichten erzählen. Mit Metal als Hookline, sag ich mal.
Ja.
Das merkt man ja auch im Podcast. Du erklärst ja schon die Sachen und ordnest das so ein, dass da, glaube ich, auch wirklich jemand, der gar nicht viel damit zu tun hat, schon das versteht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr spezifisch und geht ja auch in sehr Szene-Kleinteiligkeit rein.
Das war bei beiden Staffeln so ein bisschen die Herausforderung auch. Es gibt ja diese journalistischen Prinzipien, ne? Du darfst nichts voraussetzen und so. Mhm. Du musst alles doppelt checken und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die wir da auch gemacht haben. Und das muss ich auch sagen, hätten wir das nicht getan bei vielen Sachen. Und in der ersten Staffel waren wir da vielleicht noch ein bisschen lockerer drauf als bei der zweiten Staffel. Denn hätte uns die Szene oder die Fans, die hätten uns schon erklärt, was los ist. Also du kannst dir da keine Nachlässigkeiten groß erlauben, weil das sage ich ja auch ein paar Mal und das meine ich wirklich, die Experten sitzen ja eigentlich vor den Lautsprechern. Ich bin ja ein angelernter Experte, der aber diesem Thema vielleicht Sachen abgewinnen will, die auch die Leute, die zur Szene dazugehören, vielleicht so gar nicht gesehen haben oder auch nicht betrachtet haben.
Ja, das stelle ich mir eine Herausforderung vor, diese Mischung im Publikum aus Menschen, die sich mit der Szene auskennen und welche, die sich vielleicht mit der DDR-Geschichte auskennen, aber nicht mit der Szene, und dass die beide dann eben zufrieden sind. Ich hatte einen Moment, als ich die Folge, da kommen wir nachher auch nochmal zu, über die Nachwendezeit und den Black Metal und Mayhem und so gehört habe, wo ich so dachte, es fängt an mit, ja, und die Death Metal Band Mayhem. Ich dachte so, wait a moment. Dann kam das ja aber so, dass die so promoted wurden und dann erst so zur Entstehung des Begriffs Black Metal bei der Leipzig Show und so, wo das alles den Sinn gemacht hat und so. Aber ja, genau, deswegen. Das war so ein Bereich, wo ich dann das aus einer Expertin-Perspektive eher sehen konnte und dann auch dachte, ja, okay, gut, gedeckt. Okay, aber jetzt sind wir schon mega im Spezifischen.
Ja, das ist schon so eine Genauigkeit, wo ich auch sagen muss, wo die beiden Co-Autoren des Podcasts, speziell Klaus Schwartau, extrem viel beigetragen haben. Also der ein totaler Auskenner ist und da quasi auch das doppelte Faktencheck-Netz war, wo ich gesagt habe, ach komm, ist das jetzt an der Stelle, wäre das nicht vielleicht auch. Und du sagst, nee, da müssen wir schon sauber und genau bleiben. Und das sind vielleicht Kleinigkeiten, ne? Ist Mayhem an der Stelle, haben die vielleicht als Death Metal Band angefangen, sind dann Black Metal Band geworden, wie auch immer. Das spielt ja auch alles in ganz kurzen Zeiträumen. Spielt sicherlich für die große Erzählung gar nicht so die Rolle. Ist aber wichtig, wenn man sagt, man begibt sich in ein Thema rein, dass man dann auch mit allem Respekt mit diesem Thema umgeht. Und dazu gehört dann eben auch Faktengenauigkeit.
Ja, und wie wir ja wissen, sind Metal-Fans auch super drauf, aus die richtige Schublade zu öffnen und das richtige Genre zu benennen. Und ne, da verlieren wir uns ja auch gerne total im Klein-Klein. Wie ist denn aber so generell eigentlich das Feedback, was für die erste Staffel reingekommen ist? Ich meine, es wird gut genug gewesen sein, dass es eine zweite Staffel gibt. Andersrum gefragt, hast du auch von meinetwegen jetzt so Die-Hard-Metal-Fans auch mal irgendwie kritisch was abbekommen?
Oh, ja. Es gab zwei große Strömungen an Reaktionen. Wenn wir jetzt bei der ersten Staffel bleiben, hat wirklich das Positive überwiegt. Also es war wirklich meine große Angst, aber es kam nie, dass jemand gesagt hat, das ist ja alles totaler Quark, was du erzählst. Das stimmt alles nicht und das ist alles so nicht gewesen. Auch bei Themen gerade, es gibt ja so sensiblere Themen und Themen, die sind so ein bisschen viel gut. Ne? Also diese Klamottengeschichte, das ist so viel gut. Und Stasi und solche Sachen, das ist dann schon, wo du sagst, oh, da muss man. Und keiner hat gesagt, das passt so nicht. Es gab immer mal wieder das, was du erzählt hast, Justus, dass einer einen Finger gehoben hat und hat gesagt, naja, aber warum, wenn ihr über die großen Bands redet, warum sind wir denn nicht dabei? Wir waren da auch eine große Band. Hm. Das gab's, da nenne ich jetzt auch keine Namen. Die haben wir dann in der zweiten Staffel eingeladen und die waren dann auch zu Gast mit. Also grundsätzlich haben die positiven Reaktionen wirklich überwogen. Und was mich wirklich berührt hat, war, dass fast allen klar war, dass ich kein Metalhead bin. Und dass sie trotzdem so den virtuellen großen Armbogen gemacht haben und mich da reingenommen haben. Und haben gesagt, hier, komm, das hast du gut gemacht. Also ich erinnere mich an so einen Moment, wo Peter Paul Finke beim Interview der Schlagzeuger von Formel 1 mich anguckte und sagte, naja, das kannst du ja nicht wissen. Und mir dann aber was erzählte, was ich ihn gerade kurz vorher gefragt habe. Also, wo ich dachte, aber habe ich dir gerade erzählt? Oder habe ich da. Also, da sind auch so Sachen aufgebrochen, wo die sagen, ach stimmt, ja, der hat doch ein bisschen mehr im Plan, als wir jetzt gedacht haben. Das fand ich dann auch ganz nett. Aber es gab auch so Momente, wo, ich würde jetzt nicht sagen, Freundschaften entstanden sind, aber wo man dann über die sozialen Netzwerke immer im Kontakt geblieben ist, wo Leute mich jetzt immer noch anschreiben und sagen, ach, cool, dass es eine zweite Staffel gibt und schön, dass du an die und die Band gedacht hast und dieser Aspekt ist toll. Und viele haben mir auch wirklich ihre Metal-Jugendgeschichte geschrieben in Mails. Also ich habe ellenlange Mails gekriegt, wo bis ins kleinste Detail irgendwelche Open-Airs, Großkuberta, Tales und wie sie alle hießen und wo sie waren und wer da alles gespielt hat. Und wo ich dachte, wow, was machen die Menschen sich eigentlich für Arbeit, mir das jetzt zu erzählen? Das hat mich wirklich berührt. Und ja, und dass es immer Musikerinnen und Musiker gibt, die sagen, warum sind wir nicht dabei? Ja, irgendwann muss so ein Ding auch mal fertig werden. Also so ein Podcast, ja. Genau, das ist schade, aber ich hoffe, dass wir denn viele auch bedacht haben. Und der MDR hat ja auch so Listen gemacht jetzt zur zweiten Staffel, die wichtigsten Metal-Bands der Nachwende.
Vielleicht gehen wir jetzt nochmal wieder auf so eine Ebene, auch für zum Beispiel Menschen unter unseren Hörenden, die den Podcast noch nicht gehört haben, und fangen nochmal so ganz allgemein an. Du hast ja eben gerade schon erwähnt, die großen Bands, Bands, die dabei waren oder nicht. Was würdest du denn sagen, sind die Bands, die man auf jeden Fall so kennen sollte zum Thema Metal in der DDR? Was waren einige der wichtigen? Wenn man jetzt anfangen möchte mit dem Thema.
Dann ist es auf alle Fälle gut, wenn man zumindest sich mal verdeutlicht, wo dieser Heavy Metal in der DDR herkam, wo er seine Wurzeln hat. Die waren nämlich konkret keine anderen als die in England oder so, im Bluesrock halt, nämlich oder im Progressive Rock. Da gibt es eine Band, die ich dringend empfehle, das ist Yoko Dev Septet, aus dem sich dann abgesplittert haben ein paar Musiker, die dann Formel 1 gegründet haben. Mhm. Und Formel 1, ohne den Jungs jetzt zu nahe zu treten zu wollen, es waren ja die Pudis der harten Szene der DDR. Das heißt, es war die Band, die als einzige eine LP gemacht hat, die sollte man auf alle Fälle kennen. Wenn man Formel 1 allerdings fragt, und dann antworten sie, wie ich finde, auch völlig zu Recht, wir haben da aber auch hart für gearbeitet, dass wir diese LP machen konnten und wir hatten auch viel Glück. Und bei Formel 1 muss man tatsächlich auch wissen, dass die dann auch am System zerbrochen sind, dass die dann aufgegeben haben. Also es ist jetzt keine Band, wo ich sage, die haben sich irgendwo eingeschleimt. Nein, die waren schon tough. So, eine Band, die ich sehr gut finde, tatsächlich auch gut finde mittlerweile, ist Macbeth.
Ja, von denen habe ich hier auch ein paar CDs noch im Schrank.
Da gestehe ich aber auch, dass ich eher Fan der neueren Sachen bin. Aber die ist auf alle Fälle wichtig, weil auch von Macbeth aus sich viele Geschichten gut erzählen lassen. Argus ist eine Band, wo ich sage, ja, Feuerstein, Hartholz. Hartholz fand ich irgendwie auch toll, ist mir jetzt auch so über den Weg gelaufen. Also eigentlich, ach, ich vergesse jetzt bestimmt wieder ganz viele und dann sagen wieder alle, warum hast du uns denn nicht genannt? Aber ich glaube, damit hat man schon mal so vom Power Metal bis zum Thrash alles dabei. Ein bisschen Speed ist auch dabei und dann kommt man schon mal ganz gut klar.
Nun sind es jetzt tatsächlich innerhalb Deutschlands von wirklich großer Relevanz nicht so viele Bands mit Ostvergangenheit. Ich meine, natürlich kann man irgendwie im weiteren Sinne auch Rammstein noch mit dazu zählen, die eine verdammt große Strahlkraft haben, keine Frage.
Du meinst jetzt heutzutage, ne?
Also. Ja, genau. Es sind nicht so viele übrig geblieben oder haben sich halt mit ihren ersten Gehversuchen aus der DDR so weit emanzipiert, dass sie nachhaltig Bedeutung haben. Während jetzt, sag ich mal, westdeutsche Bands, die in den 80ern gestartet sind, da kann man ja sich totzählen. Wie kommt das?
Das hat tatsächlich was mit der Marktöffnung zu tun. Also die Bands, die in der DDR relevant waren, hatten neben ihrem künstlerischen Sein natürlich auch noch den Job zu erfüllen, dass sie Ersatzbands waren. Formel 1 war quasi die Ersatzband für Iron Maiden, Macbeth und Mosquito waren so die Ersatzbands für Creator. Da gab es also für jede international agierende Band gab es irgendein Metall für Judas Priest. Mhm. Das war der Job, den die zu machen hatten auch. Und dann geht die Mauer auf und dann ist dieser Teil, der ganz wichtig war, um die Kulturhäuser und die Jugendclubs auch vollzukriegen, der ist nicht mehr existent. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Bands aus der DDR treffen auf einmal auf eine kommerzielle Verwertungskette, die sie so gar nicht kennen. Das heißt, die haben überhaupt gar keinen Plan, wie mache ich denn das jetzt mit den Plattenfirmen? Was sind denn gute Verträge? Was sind denn gute Verlagsdeals? Was sind denn gute Deals, wenn es um die Promotion geht? Und da ist ein sehr trauriges, na traurig ist vielleicht das falsche Wort, ein sehr prägendes Beispiel ist die Gruppe Blitz von Kerstin Radke, die vom Sound her absolut internationalen Standard hatten, wie ich fand, die auch zu DDR-Zeiten schon für ein westdeutsches Label eine Platte aufnehmen sollten und die dann auf einmal da standen und haben gesagt, so, jetzt haben wir hier diese Platte, dann sind die zu SPV gegangen, Steamhammer Records, haben dort einen Vertrag unterschrieben, der für sie keinerlei Bedeutung hatte als Band, obwohl sie eben ganz gut verkauft haben, hat SPV den Vertrag aufgelöst. Und die konnten sich nicht wehren, weil sie gar keine Ahnung hatten von dem Geschäft, vom Business. Das ist das zweite große Problem. Und das dritte große Problem ist, glaube ich, ein rein menschliches. Viele Musikerinnen und Musiker, die zu DDR-Zeiten gut von ihrer Musik leben konnten, weil sie eben eine Einstufung als Profiband hatten. Also Einstufung hieß, wenn du eine Band gegründet hast und wolltest auftreten, musstest du vor eine Kommission. Und diese Kommission hat dann die künstlerische und moralische und ethische Reife der Band eingeschätzt. Das war aber auch egal, ob das ein Kabarettist war oder eine Todes-Metal-Band. Also das mussten alle machen. Und da gab es verschiedene Abstufungsgrade, also Grundstufe, Mittelstufe, Sonderstufe. Dann gab es Sonderstufe mit Profi-Erlaubnis und so weiter. Und danach richtete sich, wie viel Geld du bekommen hast oder überhaupt nehmen durftest. Und das war dann das, was die Clubhäuser an dich auch bezahlt haben oder bezahlen mussten. Und je höher natürlich die Einstufung war, umso mehr Geld konntest du auch verdienen. Und der eigentliche Trick war übrigens, umso mehr konntest du auch für dein Equipment abrechnen. Also so haben die Bands ihr Geld verdient. Und Bands wie Silly, Karat, Berluk, Formel 1, denn im Metal-Bereich Blitz, Beast zum Beispiel, die hatten alle Sonderstufen bzw. Profi-Ausweise und die haben sehr gut davon gelebt. Die wurden auch durch die Konzert- und Gastspieldirektion regelmäßig gebucht. Die Konzert- und Gastspieldirektion war die innerostdeutsche Kulturverteilanstalt, sage ich mal. Also wenn es irgendwo einen Jugendclub gab und die haben gesagt, Mensch, wir wollen eine Band buchen, dann musstest du das über die KGD machen, die Konzert- und Gastspieldirektion. Und die haben also alle sehr gut gelebt davon, haben westdeutsche Instrumente oftmals gespielt, weil sie sich das leisten konnten, das Geld zu tauschen, hatten besseres Equipment und so weiter. Und dann passiert auf einmal Folgendes, deine gesamte Lebensgrundlage bricht innerhalb von wenigen Monaten komplett zusammen. Das ging ja den Musikern und Musikern nicht anders wie vielen anderen Menschen in der damaligen DDR und dann ehemaligen DDR. Und viele haben das nicht verkraftet. Viele haben einfach dann auch aufgegeben, beziehungsweise haben angefangen, in Coverbands zu spielen, wo man schneller Geld verdienen konnte. Also es gibt die Geschichte von Frank Lavrenz zum Beispiel vom Beast, der dann in einer Top-40-Band gespielt hat, weil er ein sehr guter Gitarrist war und da eben Geld verdienen konnte.
Ja.
Was ja total verständlich ist. Und viele haben dann einfach diesen Sprung nicht geschafft.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, halt dieses Musiksystem in der DDR, wie das denn funktioniert hat, diese Einstufung und generell, wie das wirtschaftlich und strukturell der Unterschied zur westdeutschen kapitalistischen Szene halt war.
Kerstin Radke hatte das sehr schön die Hängematte genannt. Und wenn man einmal in diesem System drin war, dann ging es einem in der Regel auch tatsächlich gut. Immer mit der Einschränkung, und das ist eben das große Fragezeichen oder das große Ausrufezeichen, was über allem steht, dass du eben halt nur innerhalb dieser kleinen DDR deine Berühmtheit erringen konntest und nur ganz, ganz wenige Bands und keine aus dem Metal-Bereich haben es dann eben auch in Westdeutschland geschafft, wie City, Silly oder Karat.
Und so Touren durch das sozialistische Ausland waren jetzt auch nicht unbedingt so das Ding, ne? Ich meine, das geht aus dem Podcast ja hervor, dass Polen und auch gerade Ungarn insgesamt liberaler waren für Öffnungen und dass auch Westbands dort spielen konnten, weswegen viele DDR-Heavies dann nach Ungarn, nach Budapest zum Motorhead-Konzert gepilgert sind. Das war sehr schön illustriert. Aber deswegen wurden jetzt auch nicht unbedingt DDR-Bands nach Polen und Ungarn gebucht, weil das wäre ja auch auf Deutsch gewesen. Ganz oft haben sie auf Deutsch gesungen und das
versteht
dann auch kein Mensch und weiß ich nicht. Oder wie muss ich mir sozusagen das innersozialistische Karussell vorstellen?
Also ich weiß von Blitz zum Beispiel, dass die tatsächlich auch im sozialistischen Ausland getourt sind,
Okay. Das
auch gemacht haben. Kerstin Radke erzählt von einem Konzert in Estland, als damals garantiert nicht Estland hieß, sondern eben irgendwie noch Teil der Sowjetunion war. Ich weiß, dass Peter Paul Finke mir erzählt hat, dass sie zumindest als Band zu Judas Priest nach Warschau oder Iron Maiden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, also zumindest nach Polen gefahren sind. Und ich glaube, die haben da auch gespielt. Also das gab es schon. Und die haben ja dieses Deutsch-Singen, das betraf ja hauptsächlich die Rundfunk- und Schallplattenproduktion. Mhm. Was die live getan haben, da gab es zwar per se diesen 60-40-Anspruch, also 60% Eigenkomposition in deutscher Sprache, 40% Coverversion aus dem westlichen Ausland, aber das hat in der Realität keinen interessiert. Da gibt es auch die Hanebüsten-Stories, was da passiert ist. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, wenn Formel 1 in Polen gespielt hat, dann haben die da halt ein paar deutsche Titel gesungen, die so die Hits waren, die auch gut losgingen, wo es eigentlich auch egal war, in welcher Sprache das war. Und dann haben die noch ein paar Coverversionen mit abgelegt und alle waren glücklich. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber das wäre mal eine interessante Frage, das mal wirklich nochmal nachzufragen bei solchen Bands. Ja?
Und so generell haben wir ja eben auch schon ein bisschen angerissen, Metal-Bands irgendwie provokativem Auftreten, Ledernieten, gerne englische Texte und Kontakt oder irgendwie Interesse an westlichen Themen. Wie war das generell mit dem Regime, mit der Stasi, mit der Kontrolle gegen die Sachen, die dann plötzlich nicht mehr dem Einstufungsprozess entsprachen?
Ich muss jetzt ganz kurz mal mich mal ein bisschen sortieren, weil du sprichst zwei verschiedene Themen an.
Okay.
Also die DDR und speziell die DDR-Jugendorganisation, oder andersrum, das DDR-Regime hatte ein großes Interesse daran, den kompletten Alltag durchzupolitisieren. Also das heißt, es sollte im Idealfall kein Bereich des Lebens gehen, der nicht politisiert war. Dass das in der Realität natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, ist eine ganz andere Frage. Und die Metaller haben da so ein bisschen so eine Sonderrolle gehabt, weil ganz oft der metallische Jugendliche, der Metalhead, ganz normal morgens zur Arbeit gegangen ist. Dann kam der von der Schicht, dann hat er sich sein Bier aufgemacht oder was auch immer und hat seine Teufelsmusik gehört. So. Die sind sozusagen ausgestiegen aus dem System. Die haben auch gesagt, lasst mich in meiner Freizeit einfach in Ruhe. Ich will nichts mit eurem FDJ-Kram zu tun haben, also Freie Deutsche Jugend, Jugendorganisation der DDR. Ich will da nichts mit zu tun haben. Ich mache aber auch nichts dagegen. Mhm. Ich habe da gar kein Interesse am Widerstand. Im Gegensatz zu Punks, Liedermachern, Bluesern, manchmal sogar auch den Gruftis, die schon durchaus so eine Art Kontrahaltung hatten.
Ja.
So. Und dann kam die DDR, hatte die DDR sich ja Überwachungssysteme einfallen lassen, um diese Durchpolitisierung auch durchzusetzen. Und eines davon war natürlich die Beobachtung durch die Sicherheitsorgane. Das war eben nicht nur die Stasi, das waren, wenn die Metalheads gereist sind, war es die Transportpolizei, es war der Bereitschaftspolizist, es war der Abschnittsbevollmächtigte, der sozusagen im Dorf nach dem Rechten geguckt hat, also der Dorfpolizist quasi. Die haben sich das schon angeguckt, aber groß gemacht haben die erstmal nichts, solange es nicht zu irgendwie Anti-Staats-Aktionen kam. Ja, besoffen sein und laute Musik hören gehörte da nur bedingt dazu. Besoffen sein, laute Musik hören und Züge kaputt kloppen war dann schon ein anderes Problem.
Ja.
Und dann wurde auch ganz schnell dem Heavy Metal, also der Musik und der Subkultur, untergeschoben. Das ist ja klar, dass die so sind. Die sind ja aufgeputscht durch diese aggressive Musik, die da aus dem Westen kommt. Das müssen wir unterbinden. De facto war das aber eigentlich fast nicht mehr möglich am Ende der DDR, weil wir reden vom Ende der DDR, weil der Staat komplett korrodiert. Das beschreibt Nikolai Ukonjew in seinem Buch übrigens auch sehr, sehr schön. Insofern gab es zwar die Versuche, die Metaller irgendwie auch zu beobachten, einzudämmen, aber das war von wenig Erfolg geprägt. Man hat dann sicherlich auch mal ein Konzert abgesagt, weil man die Hygiene vorbeigeschickt hat und hat gesagt, also hier in dem Gasthof findet heute kein Heavy-Metal-Konzert statt, weil die Gläser dreckig sind oder so. Da wusste man auch, da war die Stasi auch dabei, das hat die Stasi dann auch lanciert und organisiert. Und der ein oder andere Metalhead wird sicherlich auch mal dumm angeguckt worden sein auf der Arbeit. Aber die sind ja da auch nicht mit einem selbstgemalten Venom-T-Shirt hingegangen, sondern die hatten ja dann einen Blaumann an und waren eigentlich als solcher, als Metals auch gar nicht wirklich zu erkennen.
Ja. Ich finde das interessant, weil Metal sich dann ja selbst so diesen Schutzraum schafft durch das, was es ja auch im Westen ist und war, großteils eher nicht so politische und eben nur auf eine ästhetische Art und Weise sich eine Rebellionspose einnimmt, dass es dem dann ja quasi so, ja, damit dann auch die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt stattzufinden.
Ja, aber neben diesem Eskapismus ja nun schon auch Themen, wenn ich jetzt bei Iron Maiden an diese vielen historischen Bezüge denke, das ist nicht explizit oder vordergründig politisch, aber trotzdem ja Themen, wo du vielleicht als DDR-Regime auch sagst, okay, so deuten wir das vielleicht nicht, oder die, sag ich mal, Gewalt- und Aggressionsbezüge im Thrash und Death Metal, das ist ja sicherlich auch so westliche Dekadenz in Anführungszeichen, ne?
Naja, man muss aber dazu sagen, dass sie auch gar nicht verstanden haben, worum es da ging. Ich habe mich da mit Christian Ludwig von MAD drüber unterhalten und er sagt, du, natürlich haben wir da von Folter und Massakern und allem möglichen Kram gesungen, aber es haben die ja auch gar nicht verstanden, was wir da gesungen haben. Und wenn wir irgendwelche Texte vorlegen mussten, dann haben wir da halt was vorgelegt und dann war das okay für die. Dann stand da was von einer Sagenwelt drin und ein bisschen König Artus, und der war gut. Also wo das System sofort zugeschlagen hat und sofort hellhörig wurde, das war, wenn der Verdacht bestand, dass es eine Nähe zum Faschismus, zum Dritten Reich gibt. Also so eine Verherrlichung.
Mhm. Slayer vermutlich.
Ja, verständlich, genau. da waren die aber ganz oft auch auf einem völlig falschen Trichter. Also der Abbruch zum Beispiel des Konzertes in Erfurt von Macbeth, der dann dazu führte, dass sie sich umbenennen mussten und Spielverbot hatten, wo sie ja von Sodom Bombenhagel gespielt haben, am Ende dieser deutsche Nationalhymne. Mhm. Und die haben das gespielt und dann kam sofort Abbruch und große Randale und die haben gar nicht verstanden, dass es sich bei diesem Song ja eigentlich um Antikriegslied handelt. Und also die haben da auch mit Messlatten gearbeitet, die für sie gar nicht greifbar war. Also sie wussten gar nicht, worum es da geht. Also ich meine Kiss. Du konntest in der DDR nicht mit einer Kiss-Jacke rumlaufen, einfach wegen dieser Doppelruden. Das ist aber, soweit ich das weiß, auch ein Problem, was es in Westdeutschland auch gab, weshalb einige Kiss-Platten in einem anderen Logo erschienen sind, wenn ich mich da nicht komplett täusche. Aber bitteschön, das ist da alles Quark. Aber wenn da sozusagen was reingedeutet wurde, dann sind die sofort aktiv geworden. Dann haben die sofort gesagt, also halt, stopp, Leute, also irgendwie laute Mucke verstehe ich, aber wild und betrunken verstehen wir auch. Nur bis zum Bestimmungen ist nicht sozialistische Jugendkultur, wie wir uns vorstellen. Aber alles, was faschistisch, neonazistisch ist, da sind wir raus. Weshalb glaube ich, und ich glaube übrigens, dass das dieser Makel ja dem Metal an sich immer noch auch anhängt, so ein bisschen.
Ja, bevor wir da nochmal gleich ein bisschen mehr zu schnacken, fällt mir nur zumindest noch ein, dass sehr viele Judas Priest-Themen eigentlich im Arbeiter- und Bauernstaat total gut ankommen würden, wenn irgendwie der Hammer den Anvil trifft oder so. Ne? Das ist ja das soundgewordene Stahlwerk und sehr werktätig eigentlich auch. Ne?
Ich wollte nur einmal sagen, ich glaube, dass auch im Westen die meisten Leute die ganzen Songtexte auch nicht verstanden haben und das auch einfach, ja, da haben wir auch schon oft im Podcast drüber geredet, dass die Lyrics im Metal oft eher ja eine untergeordnete Rolle spielen.
Ja, wenn wir uns die Radio- und die Rundfunkproduktionen mal anhören, die ostdeutsche Bands gemacht haben und die Texte, die dort gesungen wurden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, folgten auch diese Texte dem Vorgehen, dem künstlerischen Vorgehen vieler Musikerinnen und Musiker in der DDR, nämlich auch quasi durch so eine Metaebene auch Probleme anzusprechen. Also wenn ich da an Formel 1 denke, letztes Rad am Wagen, es geht Jugendlicher im Jugendwerkhof im Knast, will sich bessern, so eine Geschichte. Mhm. Ne? Dann gibt es so andere Songs, wo Trennungsgeschichten, Mann und Frau trennen sich, die man auch als Republikstrennung betrachten könnte. Also es gibt schon immer mal so auch Momente, wo man sagt, nee, da werden also tatsächlich auch Probleme angesprochen, wo ich es ganz erstaunlich finde, dass die auch so durch die Zensur gegangen sind. Und wenn man jetzt sagt, Zensur, ja, es gab natürlich eine Zensur, also das ist überhaupt keine Frage. Es gab Lektorate, wo gecheckt wurde, ob die Texte machbar sind und dem sozialistischen Ideal entsprechen oder nicht. Und dass viele Redakteure oder Lektoren auch nicht 100% vielleicht staatstreu waren und gesagt haben, komm, wir schieben das Ding jetzt hier mal auf eigene Verantwortung durch, weil es einfach ein guter Song ist. Das wird sicher passiert sein. Aber ja, es gab schon diese vorgeschaltete Überprüfung von Texten auf alle Fälle. Bei der Musik war es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich glaube, rein musikalisch war die DDR schon immer sehr progressiv, also in allem.
Das, was so an Ostrock übrig geblieben ist, sag ich mal, Pudi, City, Karat und so weiter, das ist ja musikalisch schon hochwertig, auf jeden Fall. Ne? Und gerade für diese Einstufungsgeschichten waren ja teilweise auch lange Ausbildungsgänge für die Profimusiker so ein bisschen Voraussetzungen oder wie muss ich das sehen?
Nee, also ich glaube, Voraussetzungen waren die nicht. Das konnte nicht schaden, wenn du einen gewissen Plan hattest von vielleicht Notensatz, Harmonielehre und so. Ich finde, das schadet ja keinem Musiker. Aber das spielte keine Rolle. Es war jetzt niemand da, der gesagt hat, hier, komm, was ist denn die Moll-Parallele von der Dur-Tonart und so. Sag mal, so das gab's nicht.
Währenddessen auf der westlichen Seite der Mauer einstürzende Neubauten.
Naja, ja, genau. Aber was natürlich Fakt ist, dass man schon sagen kann, durch das Musikschulsystem, was frei zugänglich war für fast alle Jugendliche, war es natürlich so, dass viele Musiker einfach handwerklich toll ausgebildet waren. Das ist auch eine These. Ich sage mal, rein handwerklich waren die DDR-Musiker alle, nein, nicht alle, aber waren viele sehr viel besser oder das war das Gesamtniveau höher als woanders, wo viel über Selbststudium gelaufen ist, sich selber beibringen. Dass auch DDR-Punk-Bands nur gepunkt haben, weil sie punken wollten, ist auch klar. Aber wenn man sich Bands wie Sando zum Beispiel anguckt oder Die Art oder Freunde der italienischen Oper, die ja auch unter diesem Punk-Ding liefen, dann muss man sagen, das ist alles hoch komplexe Kunst irgendwie immer noch dann auch gewesen, ja. Okay. Also das konnte nicht schaden, aber es war keine Voraussetzung, nee, es hat keiner abgefragt.
Spannend. Wo wir eben ja auch schon bei dem, wie du eben meintest, Faschismusverdacht von Metalbands waren, müssen wir, glaube ich, auch noch zu so einem unangenehmeren Thema kommen, was dann ja vor allem auch die Nachwendezeit betrifft und vielleicht auch das, was dann im Ostdeutschland, aber teilweise eben auch mit Bands in Ostdeutschland passiert ist, dass dann es plötzlich leider wirklich Bands mit Nazi-Inhalten oder Mitgliedern gab und dass man heutzutage die Nachwendejahre in Ostdeutschland ja auch als die Baseballschlägerjahre bezeichnet und das alles ziemlich unschöne Vorgänge waren.
Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass auch in Mölln, auch in Lübeck und so weiter Asylbewerberheime gebrannt haben und Solingen und so weiter. Also kein dezidiertes, ausschließliches DDR-Problem, dessen sind wir uns völlig bewusst.
Genau. Es gibt ja auch eine Folge im Podcast zu, wo ja dann auch dieser Mordfall in Sondershausen thematisiert wurde und eben, dass die dort beteiligte Band ja, was ich jetzt auch unterschreiben würde, keinerlei musikalische Wertschätzung in der Szene zum Glück bekommen hat. Also
wie sind die Beziehungen? Welche Kontinuitäten oder Diskontinuitäten kann man denn da skizzieren?
Als wir den Podcast konzipiert haben, war ziemlich schnell klar, dass wir an dieser ganzen Absurdgeschichte nicht vorbeikommen. Und dass wir auch nicht daran vorbeikommen, das soziale oder das gesellschaftliche Umfeld der Nachwende zu betrachten. Und ich muss sagen, das war auch ein Thema, wo ich großen Respekt habe, einfach weil es da auch gerade sehr, wie ich finde, also Diskussionen und Diskussionsströmungen gibt, die ich eben so nicht unterschreiben würde. Die Zeit ist für mich auch keine Entschuldigung für gar nichts, aber wir mussten ja da irgendwie ran.
Mhm.
Und wir hatten mit Abo Alsleben, also dem Menschen, der die Mayhem-Tour, waren ja eigentlich nur 3 Auftritte, aber der die organisiert hat, die ja auch so ein Szene-Wendepunkt für Ostdeutschland ist, für ostdeutschen Metal, hat mir jemand, der in einem Interview einen Satz sagte, der mich hat aufhorchen lassen, und sagte, naja, und dann gab es da in Annaberg-Buchholz, wo Wodan und Eminence ja die Vorband von Mayhem waren, gab es dann hinterher auch so eine Black-Metal-Szene, die unschöne politische Einfärbung hatte. Und da haben wir dann kurz nachgedacht und haben gesagt, ja, wie erzählen wir diese Geschichte jetzt weiter, ohne alle zu diskreditieren? Mhm. Also nur weil Black Metal jetzt nicht meine präferierte Musik ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das alles irgendwie Nazis sind oder alles Faschisten und alles rechte Menschen. So. Und dann wurde uns ziemlich schnell klar, dass wir mit den Leuten reden müssen, die dort in der Szene aktiv waren. Und das stellte sich als sehr schwer heraus. Also es hat keiner mit uns geredet. Es haben immer nur Leute darüber geredet. Und das hat aber dann so ein Bild gezeichnet, wo wir gesagt haben, das können wir jetzt mal so erzählen. Wir können nämlich erzählen, dass die Metal-Szene in Ostdeutschland sich eben hat nicht vereinnahmen lassen. Obwohl es immer wieder diese Bemühungen gab, eben auch die Black-Metal-Szene per se keine Nazi-Szene ist. Und das gibt es alles, das sind alles sicherlich Sachen. Aber es hat mit Musik vor allen Dingen, hat das auch alles überhaupt gar nichts zu tun. Das sagt Mike Weichert von Heaven Shall Burn, das erzählt Tim Hofmann. Abo Alsleben, alle erzählen das und alle haben irgendwie recht. Und trotz alledem ist das gesellschaftliche Umfeld der frühen 90er natürlich eins, was von rechten Strömungen in Ostdeutschland schon geprägt war. Und da muss man sich auch die Frage stellen, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, warum war das so? Was gab es da für Versäumnisse? Mhm. Und für uns war nur wichtig, wie haben sich die Bands denn da entwickelt? Wie konnte denn zum Beispiel Heaven Shall Burn sich da entwickeln in so einem Umfeld als klar linke Band? Wie haben die das gemacht, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo Mike erzählt, Fascho sein war Mainstream in der Jugendkultur? Also wie ging das? Und ich finde, das ist uns im Endeffekt dann irgendwie auch ganz gut gelungen, den Metal von der Ideologie zu trennen, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ja, es gibt aber auch Metal-Bands, die sich haben ideologisieren lassen von rechts und absurd, und da sind sich alle glücklicherweise einig, hat mit Musik nichts zu tun. Es gibt diesen schönen Satz, man hat ja NS-Black Metal auf die CDs draufgeschrieben, einfach weil es der einzige Verkaufspunkt war. Ansonsten war das nämlich ganz, ganz schlechte Musik. Also wir sind da nicht leichten Herzens rangegangen an das Thema und wir haben es uns auch nicht einfach gemacht. Ich glaube aber, dass wir es wirklich gut gelöst haben irgendwie.
Das merkt man auch, dass da sensibel mit umgegangen wurde. Das Problem ist es ja auch, dass es ja auch viel so Grauzonen-Bands gibt oder Sachen, wo man dann immer zweimal hingucken muss. Ich sehe das auch, wenn ich irgendwie Black Metal höre und mir eine Spotify-Playlist mit automatisch vorgeschlagenen Bands anhören möchte. Ich mache das nicht, weil dann müsste ich da jedes Mal händisch hingehen und raussieben, dass da keine Scheiße dabei ist. Das geht einfach leider nicht.
Und manchmal ist es ja auch einfach ein Kokettieren, wenn man ohnehin schon den Vorwurf sich ausgesetzt sieht. In Thüringen gibt es ja auch so eine große Pagan-Metal-Szene und dann haben die noch Reenactment-Beziehungen und dann werden da aber auch so dermaßen viele Symboliken in den Klamotten, in die Booklets und so weiter mit eingewebt, wo man sich denkt, also ich bin Historiker von Haus aus und habe mich aufs Frühmittelalter spezialisiert und so viel kam das Swastika-Symbol einfach mal nicht vor, wie in den Klamotten, die sie dann da irgendwo tragen, weil sie dann damit ein bisschen provozieren können oder sowas. Ne? Hm. Ja, aber das würde Bände füllen und es ist ein sehr leidliches Thema auf jeden Fall.
Ja, ich würde gerne noch einmal zurück zur Musik, was ich ja auch jetzt interessant finde, auch was du vorhin ja erzählt hast mit den DDR-Bands, mit diesem Ökosystem der Ersatzbands. Und ich glaube, mir werden jetzt so ein paar Sachen auch klarer über dieses, wenn ich an heutzutage auch Metal in Ostdeutschland denke, die Bands, die aus meiner Perspektive ganz wenig an die traditionellen Sachen sind, ne? Diese 80er-Kontinuität, die du im Westen immer noch hast, dass es einfach viele Bands auch noch gibt, die so traditionellen 80er-basierten Metal machen, auch jüngere Bands. Und im Osten ist ja dann eine große Black- und Death-Metal-Szene auch immer noch gibt. Dazu eben Mittelalter ist auch ein Ding. Alles, was irgendwie moderner Core-Rigger ist und so. Aber das wahrscheinlich das ganze System der traditionellen Bands, das verschwand dann halt mit der Wende und dann kam halt gleich alles, was dann ab 1990 modern wurde, das hat dann seitdem eine Kontinuität.
Naja, das sind ja Subway to Sally und Heaven Shall Burn sind ja zwei wunderbare Beispiele für das, was du da gerade beschreibst.
Absolut.
Bei den Subways ist es für mich immer noch interessant, da kommt jetzt wieder mein Blueser und Folk- und Hippie-Background auch so ein bisschen durch, dass dieses ganze folkige und dieses schneller gespielte folkige ja auch schon zu DDR-Zeiten Thema war.
Ja.
Also, und für mich das gar nicht so erstaunlich war, dass es auf einmal gerade in Ostdeutschland auch so viele Bands gab, die Folk mit verschiedenen anderen Sachen gekreuzt haben oder überhaupt so Kreuzungen gemacht haben, so Crossover-Geschichten gemacht haben. Think About Mutation, irgendwie so House- und Elektrokram mit Metal-Gitarren, Subway to Sally, dieses Medieval-Folk-Ding mit Metal, Rammstein Industrial mit Metal. Da gibt's ja tausende Beispiele. Und für mich war das gar nicht so erstaunlich. Und Heaven Shall Burn sind gleich in Knarren gegangen. Ja? Also die waren auch jünger, deutlich jünger. Mhm. Und haben gesagt, okay, was interessiert uns? Uns interessiert Punk und Hardcore und uns interessiert aber auch Death Metal. Also hauen wir das irgendwie zusammen. Und ich glaube, das ist auch so eine schöne, kleine, künstlerische Widerständigkeit, die der Osten hat und sagt, ach komm, wir machen uns einfach unseren eigenen Kram, wenn es das nicht gibt. Und wir haben dieses alte Zeug eben über Jahrzehnte gehabt und konserviert. Aber trotz alledem, wenn du übrigens richtige Metalheads fragst, oder was heißt die richtigen, wenn du viele Metalheads fragst, die sagen immer noch, ach, aber damals Metallica, du, das höre ich immer noch, das ist immer noch toll, aber es will eben keiner mehr oder kaum noch jemand spielen. Ne? Also René Jauernig von Depressive Age ist glaube ich, der größte Metallica-Fan der Welt, aber er hat überhaupt gar keine Lust, so eine Art Musik zu spielen. Und sagt, das muss ja irgendwie weitergehen, das muss ja irgendwo woanders hin. Und ja, also die Musiker, die in den 80er Jahren DDR Heavy Metal oder Ost-Metal gespielt haben, von denen haben einfach auch ganz viele aufgehört. Also die machen einfach keine Musik mehr, die haben das Erbe vielleicht auch einfach nicht weitergehen. Mhm. Obwohl Wukan aus Dresden, da sage ich ja, Mensch, das ist doch schon auch sowas, was so ein bisschen rutzig und Heritage-mäßig ist.
Die von dir erwähnten Depressive Age, habe ich mir auch ein bisschen was zu angehört. Das ist ja auch echt ein sehr, sehr spannender Fall, weil sie dann in der Nachwendezeit wirklich mit ihrem Sound zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, zumindest für eine kurze Periode. Packen wir natürlich auf unsere Playlist diverse der Beispiele. Ich wollte trotzdem noch einmal ganz kurz das Thema, ich sag mal, Ostalgie aufgreifen. Und dagegen, glaube ich, haben wir rausgehört schon, du wehrst dich durchaus gegen eine Verklärung der DDR und der Ästhetik und so weiter. Dennoch, so gibt es, sag ich mal, eine musikalische Ostalgie-Strömung auch. Also ich meine, hier Ostrock-Museen habe ich gesehen und sowas alles. Das macht man ja schon auch mit einer Liebhaberei, ne? Und jetzt irgendwie den Sound der DDR aufleben zu lassen, sonst gäbe es diesen Podcast ja nicht, der ja auch mit sehr vielen Tonbeispielen gefüttert ist.
Ja, bei Ostalgie kriege ich immer so ein bisschen Herzrasen.
Verstehe ich.
Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Ich komme ja selber aus der DDR. Ich habe mein erstes Lebensdrittel bis hierher in der DDR verbracht und bin da geprägt worden. Und auch ich habe sehr viele schöne Jugenderinnerungen. Erinnerungen an eine glückliche Jugend und Kindheit. Trotz alledem will ich das alles nicht zurückhaben, nicht geschenkt. Also ich möchte auch ehrlich gesagt die Mangelwirtschaft nicht wieder haben. Ich möchte auch dieses Vorbemundetsein nicht wieder haben und so weiter. Das will ich also nicht wieder haben. Aber ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, DDR-Metal oder Ostmusik war Teil unserer Jugend und das verknüpfen wir positiv mit einer glücklichen Jugend. Deshalb konservieren wir das und deshalb gehen wir da auch zu den Konzerten von Bands hin, die immer noch spielen, wo ich ja sage, ich habe mir das auch jobmäßig ein paar Mal angetan. Das ist auch einfach auch wirklich nicht mehr gut, Leute. Also die Pudis waren dann zum Schluss auch einfach nicht mehr gut und auch City war nicht mehr besonders gut. Und ich finde das alles auch so ein bisschen mit Fremdschämen verbunden. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ja, irgendwie. Ich verstehe, dass Menschen das hören wollen und dass es da auch so ein Bedürfnis gibt, sich zurückzubeamen in so einer Zeit der Unbeschwertheit. Und das ist halt leider aber auch verklärend, weil es war eben nicht nur unbeschwert. Aber wem möchte man bitte absprechen, dass er auch für einen kurzen Moment einfach glücklich zurückgucken möchte? Ja, also insofern bin ich da voll dabei. Wogegen ich mich wirklich wehre, und ich hoffe, das hat der Podcast auch nicht transportiert, ist, dass wir sagen, es war damals alles besser. Nee. Weil das sagen ja auch alle Protagonisten, sagen, es war eben nicht alles gut. Also wenn wir über Mangelwirtschaft reden und darüber, dass man sich seine Nieten selber biegen musste aus Möbelgleitern, dann ist das heute vielleicht ganz lustig, aber damals war das ein Riesenproblem für die Menschen, also für die Szene. Ja. Insofern hoffe ich, dass wir das ordentlich auch eingeordnet haben. Warum der Boom jetzt so stark ist, ich kann mir das wirklich nur mit so einer Sehnsucht nach einer gewissen Leichtigkeit erklären. Ich hoffe mal, das hält auch noch eine Weile an, also hält an im Sinne von, diese Leichtigkeit hält an und trägt vielleicht auch dazu bei, dass man bestimmte Diskussionen auch wieder vielleicht ein bisschen leichter führt. Keine Ahnung, vielleicht ist ja Karat das Zaubermittel, ein Karat-Song, das Zaubermittel, um Diskussionen ein bisschen zu entschärfen manchmal.
Dass wir auch in unsere Jugend zurückblicken und die Musik, die wir mit 16, 17 vergöttert haben, wenn man das wieder hört, dann geht einem das Herz auf. Und ich meine, jedes Jahrzehnt kommt ein neues Jahrzehnt modemäßig wieder zurück aus der Vergangenheit. Das ist ja ein übergreifendes Ding.
Genau. Und Martina, du hast ja vorhin gefragt, ob es sowas Zeitgeistiges gibt, warum dieser ganze Ostmetal gerade wieder aufploppt, auch im Museum. Ich glaube, dass viele Menschen jetzt gerade die Zeit haben und auch alt und reif genug sind, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Ich meine, viele Geschichten wurden erzählt. Die Geschichte der Treuhand wurde erzählt, die Geschichte der Wände, des Mauerfalls, der nicht blühenden Landschaften. Das wurde jetzt alles erzählt. Aber das ist so eine Geschichte, die eben noch nicht erzählt wurde. Es wurde noch nicht erzählt, wie hat denn die Subkultur Heavy Metal funktioniert. Es gibt ja unzählige Bücher über die Blueser-Szene, über die Punk-Szene. Das ist alles durch. Und ich glaube, das ist einfach so ein weißer Fleck in der eigenen Erinnerung. Und viele Leute tauchen da ein und sagen, Mensch, das gucken wir uns noch mal genauer an. Und im besten Fall lernen wir da auch noch was über uns selbst und über unsere eigene Geschichte vielleicht.
Und wenn
auch
die Leute in Rente sind, fangen sie an, ihren Dachboden aufzuräumen und entdecken da wieder alte Sachen, ja.
Vielleicht ist es genau das.
Es ist ja auch so weit weg, dass es mittlerweile wirklich eine andere Welt ist, gerade für Jüngere, die es eben nicht miterlebt haben. Und gleichzeitig ist es noch so nah dran, dass man eben noch ganz viele Zeitzeugen hat, die auch noch fit sind und die ganz viel dazu erzählen können. Und das wahrscheinlich vielleicht auch gerade so ein guter historischer Punkt ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade auch deutschlandweit eine Sehnsucht nach einer einfacheren Zeit da ist und man sich dann vielleicht etwas über etwas, was man versteht, was klar abgegrenzt hat, einfach sich gerne einfach da mal zu informiert oder sich was darüber anhört. Generell die 80er Jahre sind ja jetzt auch schon seit Jahren, finden Leute das spannend. Gibt es Serien, die in den 80ern spielen?
Ja.
Und es ist jetzt schon eigentlich aus diesem 30 Jahre Nostalgiezyklus ist es schon raus. So, ne? Es ist ja schon 40 Jahre her. Aber trotzdem lässt es, glaube ich, die Leute nicht los.
Was mich so ein bisschen wundert, tatsächlich wundert, ist, dass nur sehr wenige von den großen Ostbands, Ost-Metal-Bands, jetzt gerade auf diesen Zug aufspringen. Und sagen, ach komm, wir raufen es nochmal zusammen, wir machen nochmal irgendwie hier so 5, 6 Konzerte oder wir spielen nochmal eine kleine Tour. Also die Bands, die aktiv sind, die zu DDR-Zeiten schon aktiv waren und die jetzt immer noch aktiv sind, sind einfach Bands, die durchgespielt haben, wie zum Beispiel MAD oder Menos oder Macbeth. Ja. Also die haben ja einfach durchgespielt, ne? Aber dass zum Beispiel so eine Band wie Feuerstein möglicherweise aus Halle oder Panther oder Regenbogen und Pharao, wie sie alle hießen, dass die jetzt irgendwie den Hintern nicht hochkriegen und sagen, ach komm, also wir gucken mal, was wir noch wert sind oder ob die Leute da Bock drauf haben, das wundert mich ehrlich gesagt schon. Aber vielleicht ist es auch einfacher, die alten Aufnahmen nochmal zu remastern und rauszubringen.
Das wundert mich in der Hinsicht, dass Metal ja Nostalgie liebt. Wenn du dir ein großes Festival-Billing anguckst, steht da ganz oft, Band XY spielt ihr sowieso Albumset von 1986 jetzt nochmal komplett und alle feiern das ab.
Ja, genau.
Oder Reunion nach so und so vielen Jahren. Es gibt mehrere Festivals, die eigentlich nur von Nostalgie leben, wie du sagst. Vielleicht ist es so, dass jetzt die zweite Folge Iron East so viel Staub aufwirbelt, dass dann doch nochmal Leute, nicht nur die MusikerInnen, den Arsch wieder hochkriegen, sondern die Fans das auch fordern, ne?
Na, bei Depressive Age ist es ja so, tatsächlich. Ja. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte.
Also die haben sich quasi wieder zusammengerauft, nachdem sie in Iron East Staffel 1 bei dir zu Gast waren.
Als Blackout sind sie ganz kurz aufgetaucht, in der ersten Staffel, glaube ich. Depressive Age ist ja wirklich so eine Asche Phoenix-Geschichte, muss man ja fast sagen. Mhm. Ne? In den 90er Jahren immer ganz kurz am Riesenwelterfolg vorbeigeschrammt und dann jetzt vor 2 Jahren aus einer mehr oder weniger, so hat es mir zumindest Jan erzählt, Jan Nowitzki, aus einer Schnapsidee heraus irgendwie nochmal angefangen und zack, irgendwie im gleichen Jahr Rockhard, Wacken und was ist ich nicht alles gespielt. Und jetzt sollen wohl neue Songs aufgenommen werden. Also wer sich diesen Rockhard-Auftritt im Netz anguckt, sieht, wie viel Energie diese Band auch noch hat. Das ist wirklich stark. Und ich glaube, Depressive Age hat auch so eine kleine Sonderstellung, weil die waren damals schon ein bisschen progressiver als vielleicht andere Bands. Die haben damals schon andere Wege gesucht, sich auszudrücken. Es war ja alles immer so ein bisschen melancholisch und ihre Smalltown-Boy-Version ist ja der Hammer.
Mhm.
Insofern, ja, aber ich weiß das gar nicht. Würde ich das machen? Würde ich mir ein Ost-Metal-Revival-Festival angucken?
Na, vielleicht gibt es ja auch jetzt demnächst einfach mal so junge Coverbands, die Metal covern oder sowas. Ist das denkbar? Aus Ostalgie heraus.
Naja, Metall covern sich ja mittlerweile selbst. Ist ja nur noch Sven Rappold. Das ist ja irgendwie ganz witzig. Tatsächlich hat zur Ausstellungseröffnung in Berlin hat eine junge Band gespielt. Und ich bin so schlecht mittlerweile im Namen. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, wer es war. Aber vielleicht können wir das nachgucken und dann in die Shownotes reinpacken. Ja. Die haben tatsächlich Formel-1-Songs gecovert.
Ja.
Also natürlich auch so ein bisschen der Veranstaltung geschuldet. Aber ich hatte auch deutlich das Gefühl, dass die auch echt Spaß dran hatten.
Cool. Vielleicht noch mal abschließend, du hast ja auch gesagt, du bist Musikjournalist, hast viele Sachen ja auch behandelt. Gibt es irgendwas an der Iron East Recherche, was die vielleicht auch von den anderen Themen, die du so bearbeitet hast, irgendwie abgehoben hat, was da noch mal ganz Besonderes dran war? Und als zweites vielleicht auch noch so, welche Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen werden dir so am nachhaltigsten in Erinnerung bleiben?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an, die ja auch wieder so eine schwierige Frage ist. Also tatsächlich muss ich sagen, alle, mit denen ich mich unterhalten habe, sind mir in Erinnerung geblieben und wirklich auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Also ich bin da auf eine Szene getroffen, sowohl für die Staffel 1 als auch für die Staffel 2, die sehr mitteilungsfreudig war, die sehr offen, sehr selbstkritisch auch mit sich einhergegangen ist. Ja, die nicht gesagt haben, es war alles Glory, sondern die sich auch selber gut reflektiert haben. Mhm. Ich glaube, sehr eindrücklich war für die erste Staffel eines der Gespräche mit Basti Bauer, Gitarrist von MCB und Monokel und Knorkator und ach, was weiß ich nicht alles. Das war wirklich so vom Feel-Good-Faktor, total toll. Mhm. Und von der Tiefe und Abo Alsleben, seine Geschichte über Mayhem, das fand ich schon stark. Und auch die Gespräche mit Mike Weichert von Heaven Shall Burn, Jan Dubitzky, Jochen Klemp, Depressive Age, Kerstin Radke auch toll. Also wie klar die sich auch noch erinnert an die Sachen. Das ist ja auch ein großer Vorteil, dass die Menschen oder dass viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ja auch noch so fit sind, dass sie da auch sagen, ach, warte mal, ich muss das mal eben ganz kurz nachgucken, aber dann weiß ich wieder Bescheid. Ja. Sabina Klaassen, Gerre von Tankard. Also eigentlich war jedes Gespräch irgendwie ein Highlight und hat mich schlauer in Sachen Metal gemacht. Und weil du fragst, was ist der Unterschied zu meinen normalen Jobs? Es ist natürlich die Beschäftigung in der Tiefe und in der Dauer mit dem Thema. Also wir haben für die erste Staffel 1,5 Jahre recherchiert, für die zweite auch fast 1,5 Jahre recherchiert und produziert. Das ist natürlich ein Luxus, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war schon auch toll und es ist ja auch so, ganz unbescheiden, es läuft ja auch gut.
Das ist schön.
Ja, ohne dir jetzt nur Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber man hört es wirklich in jeder Minute, wie viel Substanz da drin ist und dass die Tiefe, dass sich das auszahlt, ne? Und ich denke auch, also von allem, was ich an Feedback dazu gehört habe, kommt sehr gut an.
Was mich tatsächlich interessieren würde, also man wird ja jetzt natürlich auch so zu Veranstaltungen eingeladen. Erstmal auch vielen Dank, dass ich bei euch sein kann und dass ich das, und jetzt sage ich das mal wirklich ganz undespektierlich, dass ich das jetzt auch mal im Westen so verbreiten darf, weil das ist tatsächlich, das ist ja tatsächlich so eine Sache, die ich ja mega spannend finde, ist, wir haben ja eigentlich noch 65 Millionen potenzielle Hörende jenseits der ehemaligen Grenze, die ja noch nicht so viel vielleicht über den Ost-Metal wissen. Und da würde mich das Feedback natürlich auch noch interessieren, dass die Szene an sich selber da gut mit umgehen kann im Osten, ist die eine Seite. Aber wir haben ja diesen Podcast ganz bewusst auch gemacht, eben nicht nur für die Szene, sondern auch für alle anderen Menschen, die sich für irgendeine Art von Subkultur und Geschichte vor allen Dingen interessieren.
Das finde ich tatsächlich nochmal interessant, weil ich wahrscheinlich auch so komplett aus der westdeutschen Perspektive oder aus der westdeutschen Brille natürlich so gedacht habe, das ist jetzt eh für ganz Deutschland und es ist auch dafür da, um eben Leute überall über diese Szene und diese Zeit aufzuklären. Aber klar, es ist ja eine MDR-Produktion und natürlich als erstes erstmal für das Sendegebiet. Das ist jetzt auch so, also weiß ich nicht, ob eine Nordstory über Wacken auch vielleicht erstmal nur für die NDR-Hörer oder Zuschauer wäre, ja.
Also glücklicherweise denkt man ja nicht mehr in solchen Kategorien wie Sendegebiet. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber es ist schon so natürlich, dass wir uns auch ganz bewusst die Frage gestellt haben, wie kriegen wir das hin, dass wir auch die westdeutsche Community da so ein bisschen mit reinholen. Und da haben wir dann halt diesen Kunstgriff, der gar kein großer Kunstgriff ist, aber wir haben gesagt, okay, dann lass uns doch mal Sabina Klaassen oder Gerre von Tankard mal erzählen, wie die eigentlich die Szene wahrgenommen haben und wie die ihre Geschichte da wahrgenommen haben. Und das hat völlig neue Horizonte aufgemacht. Und ich bin irre gespannt, wie das eben auch in den anderen Bundesländern ankommt.
Eine Sache noch, ich fand es an den Folgen, die ich gehört habe, zum Beispiel auch die über Frauen in der Szene und die über die Fans an sich, ich habe das Gefühl, dass so Metal an sich und die Szene an sich, dass das einfach irgendwie so was zeitlich Übergreifendes ist, dass ganz viele Strukturen und Sachen, glaube ich, schon im Westen und im Osten einfach schon ähnlich waren, trotz der natürlich ganz anderen Rahmenbedingungen und so. Und ich glaube, dass so, was Metal-Fans in ihrer Musik mögen und wie Metal-Fans miteinander sind, dass da ganz viel sich, glaube ich, einfach seit 40 Jahren überall oder 50 Jahren weltweit bestimmte Sachen einfach universell sind, auf eine sehr schöne Art und Weise.
Und das ist ja auch einfach mal so, das muss man so sagen, die ostdeutsche Metal-Szene hat sich ja explizit nicht als ostdeutsche Metal-Szene wahrgenommen, sondern hat gesagt, wir sind Teil der globalen Metal-Szene. Wir haben halt bloß leider das Problem, dass wir noch nicht überall hin können. Und das hat sich dann natürlich phänomenal am 9. November geändert. Deshalb fangen wir ja auch genau mit diesem Tag an, der zweiten Staffel.
Ja, aber die Interessen sind eben übergreifend, genau. Und solange es eben halt auch eine Szene gibt, die groß genug ist, die einen Community-Gedanken entwickelt und Leute Wesentlichen über die sozialen Momente diese Szene leben, das macht's ja aus. Und ich habe in der Vorbereitung auch noch gedacht, ergibt es Sinn, das Ganze nochmal zu kontrastieren, meinetwegen mit heutigen Diktaturen, wie ist das mit Metal im Iran, und ich habe nochmal was dazu im Vorfeld gelesen, aber boah, das lässt sich wirklich nicht vergleichen, weil so repressiv künstlerisch war die DDR dann erstens nicht, weil ich meine, die Islamische Republik verdammt Musik per se schon mal und es gibt dort einfach keine lebendige Szene, und das kann man ja für die DDR nicht sagen, die war verdammt nochmal lebendig.
Ja, absolut. Es war eine Nische, in der die Szene sich bewegt hat, das muss man ganz klar sagen, und aus der sie gerne auch raus wäre. Also sie hätte sich gerne vereint mit dem Rest der Metal-Welt. Das war nicht möglich. Aber ja, dieser Einfallsreichtum, diese Kreativität, dieser Wille, auch die Passion, das zu leben, das war ja genau das, was es überhaupt möglich gemacht hat, dass es so eine Szene in der DDR gab, weil also ich sag mal so, staatsgewollt war die definitiv nicht, aber der Staat konnte auch gar nichts dagegen tun. Und das ist ja immer das, was ich ja auch grundsätzlich für viele Sachen denke und sage, wenn jemand wirklich etwas will, dann lässt sich das nicht aufhalten. Mhm. Und das gilt für den Metal genauso wie für viele, viele andere Sachen in dieser Welt.
Das können wir eigentlich schon als sehr, sehr schöne Schlussworte stehen lassen. Vielleicht ganz zum Abschluss nochmal, Jan, du kommst, wie du ja öfter gesagt hast, eben überhaupt nicht aus dem Metal, sondern aus dem Bluesrock und so weiter. Hast du nochmal deine, keine Ahnung, 3, 4, 5 Lieblingsbands oder so? Oder vielleicht sogar nochmal ein Geheimtipp? Muss jetzt gar nicht irgendwie mit DDR-Vergangenheit sein oder sonst was, aber aus deiner Perspektive.
Also ich feiere zurzeit Larkin Poe, also schon seit Jahren. Also dieses Power-Duo, die beiden Schwestern, das ist Blues-Rock galore. Finde ich immer wieder groß. Nick Cave ist so eine Sache, wo ich völlig steil gehe. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich habe 38 Mal Bob Dylan live gesehen. Also den mag ich also auch ganz gerne. Aber ansonsten bin ich da, ja, ich kann mir die ganzen Namen auch gar nicht merken, aber ich höre sehr viel Musik. Eine Band, die mich tatsächlich wirklich zu DDR-Zeiten schon geprägt hat und immer noch prägt, weil es auch eine schön kontroverse Band ist, auch innerhalb der Band, ist Pink Floyd. Mhm. Das ist auch witzig, denn viele Elemente von Pink Floyd findet man ja bei Bands wie zum Beispiel Opeth oder so, dann auch wieder. Ja. Also dieses Symphonische, dieses Große, dieses Konzeptuelle. Und mittlerweile würde ich jetzt mal behaupten, ich höre auch die ein oder andere Metalcore-Band ganz gerne.
Naja, okay.
Super. Irgendwann machen wir nochmal eine Cave-Folge.
Oh, sehr gerne. Sehr gerne.
Gut, Jan, schön, dass du da warst. Riesengroßen Dank für deine regen Inputs und so weiter. Wir haben viel gelernt, nicht nur aus eben Iron East selbst, sondern auch nochmal aus diesem Gespräch. Wir wünschen natürlich den größten Erfolg damit und ob es cool. eine Staffel 3 geben wird, warten wir ein paar Jahre ab. Aber Material wäre noch da, denke ich, ne?
Ja, das ist eine Frage, die kommt natürlich auch bei uns immer wieder. Und das ist dann wirklich vielleicht ein gutes Schlusswort. Also ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, eine dritte Staffel zu machen.
Dann über die Punks oder über was noch nicht so auserzählt wurde vielleicht.
Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, eine zweite Staffel zu machen.
Okay.
Also insofern, okay. Everything's possible.
Alles klar. Okay.
Dann kommen wir jetzt zum Ende. Wir packen auch Songs oder Bands auf unsere Blech-Playlist, die wir immer in den Shownotes verlinken. Und ansonsten freuen wir uns erstmal, dass du da warst. Sagen dir nochmal vielen Dank. Wünschen allen unseren Hörenden viel Spaß mit der Folge. Dann noch unser übliches. Alle Menschen sollen uns 5 Sterne bei Spotify geben.
Bis bald, euer Blech-Podcast.